Millionen für Baerbock und Faeser. So viel Geld kassieren die Pleiteminister auch nach ihrer Abwahl. Schweizer Soldaten in die Ukraine. Jetzt sprechen die Eidgenossen zum Skandalvorschlag. Und 90% Nebenwirkungen. US-Wissenschaftler warnen vor selbstverstärkender mRNA-Injektion in Europa. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Mitglieder der abgewählten Bundesregierung erhalten in den kommenden Monaten mehrere Millionen Euro Übergangsgeld. So bezieht allein der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz 3 Monate lang sein volles Gehalt sowie einen Ortszuschlag in Höhe von insgesamt 70.000 Euro. Anschließend erhält er ein Übergangsgeld von etwa 230.000 Euro für 21 Monate. Die bisherigen Bundesminister erhalten je nach Länge ihrer Amtszeit jeweils Übergangsgelder von bis zu 243.000 Euro und eine Pension von mindestens 4.990 Euro. Da dem Kabinett 16 Ressortchefs angehören, beläuft sich allein die Höhe des Übergangsgeldes auf bis zu 3,9 Millionen Euro. Recherchen von Auf 1 legen nahe, dass in die Auszählung der Briefwahlstimmen von Auslandsdeutschen offenbar Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums eingebunden waren. So heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Sowohl die Organisation der Abstimmung als auch die Auszählung der Stimmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem Ressort von Ministerin Nancy Faeser. Welchen Einfluss die Mitarbeiter der SPD-Politikerin dabei genau hatten, bleibt jedoch unklar. Bereits im Vorfeld der Wahl am Sonntag gab es Berichte, wonach mehrere Hunderttausende Auslandsdeutsche aufgrund zu kurzer Fristen nicht per Briefwahl teilnehmen konnten. Trotz dieser bekannten Probleme hatte die Bundeswahlleitung keine Abstimmungslokale in den deutschen Auslandsvertretungen eingerichtet. Nach Ansicht von Beobachtern wirft dies Fragen zur Sicherstellung einer fairen und umfassenden Wahlbeteiligung auf. Der Grund für die Neuwahl des Bundestages war der Bruch der Ampelkoalition Anfang November. Schon damals zeichnete sich eine massive Niederlage der bisherigen Regierungsparteien ab. Der Publizist und Arzt Paul Brandenburg ging noch einen Schritt weiter. Er kommentierte beim Alternativ-WEF von Auf 1 in Prag die Lage in Deutschland mit drastischen Worten.
Diese Bundesrepublik ist eigentlich tot. Wie sorgen wir nun endlich dafür, dass die stinkende Leiche abgeräumt wird? Wir müssen diejenigen, die diese Leiche weiter fleddern, zwingen, aufzuhören. Und das sind eben Parteikorruptionseliten, die weitermachen werden, bis kein Geld mehr da ist. Die mächtigste Waffe ist, ihnen das Geld zu entziehen.
Das vollständige Interview mit Paul Brandenburg finden Sie unter www.auf1.tv. Erneut meldet das Bürgernetzwerk 1% Manipulationsversuche bei der Bundestagswahl. Bereits vor dem Wahltag habe es demnach fragwürdige Entscheidungen einer Wahlbehörde gegeben. So wurden in Sachsen-Anhalt Wahlhelfer abberufen, deren Gesinnung den Behörden nicht passte. Ihr einziges Vergehen war, dass sie sich in der Bürgerinitiative Harz verteidigen engagiert hatten. Während man diesen Personen die Zuverlässigkeit absprach, war es in Duisburg-Hochheide offenbar kein Problem, dass die Wahl in einer Einrichtung der SPD-nahen jungen Sozialisten stattfand. Auch das knapp an der 5%-Hürde gescheiterte Bündnis Sarah Wagenknecht erhebt weitere Vorwürfe. Die Partei erhielt nach eigenen Angaben Zuschriften von Wählern. In deren Wahllokalen seien bei der Auszählung keinerlei Stimmen für das BSW registriert worden. Die Partei vermutet, dass diese dem Bündnis für Deutschland zugerechnet wurden. Die konservative Kleinpartei habe auf dem Wahlzettel teilweise direkt über dem BSW gestanden. Die Partei Die Basis hat den etablierten Medien indirekt eine Beeinflussung der Bundestagswahlen vorgeworfen. Der Vorsitzende der Organisation, Sven Lindgren, sagte gegenüber Auf 1, Zitat, Kleinparteien wie Die Basis wurden entweder verschwiegen oder geframed. Dies habe demnach auch Auswirkungen auf die notwendigen Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur bei der Bundestagswahl gehabt. Lindgren wörtlich, viele Bürger hatten Angst, ihre Daten preiszugeben und unterschrieben keine Formulare, die uns unterstützen würden. Die Basis konnte nur in 4 der 16 Bundesländer antreten und gewann etwa 85.500 Stimmen. Mit der Begründung, den islamistischen Terror bekämpfen zu wollen, soll in Österreich nun die Massenüberwachung von Messenger-Diensten kommen. Auf 1 hat den Schweizer Technikexperten Andreas Wiebe gefragt, ob Regierungen die Überwachung auch mit Vorwänden begründen könnten.
Wir müssen uns alle im Klaren sein, wenn man eine Überwachung schaffen möchte, dann schafft man erstmal im Vorfeld die Kriterien. So, das heißt, wenn wir jetzt über die Überwachung vom Staat her anschauen, ist hier selbstverständlich eine Sache Terror, Kriminalität. So, ist dieser Vorwand geschaffen und die Menschen an der Stelle tatsächlich damit auch einverstanden oder sehen eben diese per se diese Kriminalität, hat man keine Einwände mehr gegen die Überwachung. Allein in den letzten Jahren, es ist nicht nur in Deutschland, gesamt in Europa und ich vermute das Ganze eben auch weltweit, sind so viele Kameras, Videokameras aufgestellt worden wie noch nie. Und der Vorwand ist an der Stelle Kriminalität. Das heißt, man versucht erstmal die Angst zu schaffen.
Die abgewählte deutsche Bundesregierung holt bereits weitere Afghanen nach Deutschland. Am Vormittag landete eine Boeing 737 mit 155 Personen auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg. An Bord sollen sich über 100 sogenannte afghanische Ortskräfte und Flüchtlinge befunden haben. Die Maschine der tschechischen Fluggesellschaft Smartwings war im pakistanischen Islamabad gestartet. In einer Pressekonferenz erläuterten FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl und Generalsekretär Christian Hafenecker ihre Pläne für die morgige Nationalratssitzung. Im Mittelpunkt stehe ein Antrag für sofortige Neuwahlen. Zwar rechnet die FPÖ selbst mit dessen Scheitern, wolle damit aber den Willen der Bevölkerung im Parlament zum Ausdruck bringen. Zahlreiche weitere Initiativen zielen auf eine Migrationswende ab, die es laut Kickl und Hafenecker nach dem Terroranschlag in Villach dringend brauche. Sie wollen nun eine Notverordnung gegen Massenmigration beantragen und weitere Anträge für ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam einbringen, wie auch ein Hasspredigerregister und mehr Grenzsicherung. Der Vorschlag des Schweizer Armeechefs Thomas Süssli über eine mögliche Beteiligung des Schweizer Heers im Ukraine-Krieg hat für scharfe Empörung gesorgt. So äußerte der Präsident der EDU-Partei Daniel Frischknecht wörtlich gegenüber Auf 1: Wir in der EDU kritisieren schon lange, dass die Neutralität, wie wir sie verstehen, nicht mehr existiert. Herr Süssli ist da offenbar flexibler unterwegs. Anlass war ein Interview von Armeechef Süssli mit der Schweizer Zeitung Blick. Dort hatte er vorgeschlagen, Bern solle sich mit etwa 200 Soldaten an einer Friedensmission in der Ukraine beteiligen. Doch die Eidgenossenschaft ist durch ihre Verfassung zur dauerhaften Neutralität verpflichtet. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges haben die USA gegen eine UN-Resolution zur Verurteilung Russlands gestimmt. Auch Israel und Russland lehnten die Resolution ab, die Moskau zum Aggressor erklärte und den sofortigen Rückzug Russlands aus der Ukraine forderte. Insgesamt wurde der Vorschlag mit 93 zu 18 Stimmen angenommen, wobei sich 65 Staaten der Stimme enthielten. Medienberichten zufolge hatte Washington im Vorfeld versucht, die Ukraine zur Rücknahme der Resolution zu bewegen. Die US-Botschafterin der Vereinten Nationen Dorothy Scheer vermied es daraufhin, Russland die Schuld für den Kriegsausbruch zuzuweisen. Außerdem wies sie darauf hin, dass bislang noch kein UN-Beschluss Auswirkungen auf den Kriegsverlauf gehabt hätte. Ist die WHO für die Gesundheit der Menschen da? Das hat Auf 1 beim Pressesymposium der MWGFD den Arzt Professor Martin Haditsch gefragt.
Nein, die ist für ihre eigenen Interessen und für die Interessen der Pharmaindustrie da. Das haben wir leider schmerzlich kennenlernen müssen.
Laut Professor Haditsch sei der Austritt aus der WHO die einzige Option, sich gegen deren autoritäre Vorhaben zu wehren, denn das System sei durchwirkt.
Von einem äußerst machtbesessenen Generaldirektor, im Moment der Dr. Tedros Ghebreyesus, der ja kein Arzt ist und der ja eine kriminelle Vergangenheit hat, nicht? Er war ja Mitbeteiligten in Führungsebene dieser Tigray People Liberation Front in Äthiopien, die ja für Massenmorde verantwortlich sind. Und diese Organisation wurde in Äthiopien ja auch als terroristische Vereinigung geführt.
Das vollständige Interview mit Martin Hardic finden Sie unter www.auf1.tv. US-Wissenschaftler kritisieren scharf die Zulassung der neuen selbstverstärkenden mRNA-Injektion gegen Covid in Europa. Der Epidemiologe Nicolas Hulscher nennt das einen schweren Fehler. Er warnt vor der unkontrollierten Vermehrung toxischer Antigene im Körper mit unbekannter Dauer. Denn bei selbstverstärkenden Injektionen vermehre sich die mRNA exponentiell, wie der Arzt Professor Andreas Sönnigsen gegenüber auf 1 erklärte. Besonders alarmierend, in klinischen Studien traten bereits nach der ersten Dosis bei 90% der Probanden Nebenwirkungen auf, mehr als 15% benötigten ärztliche Hilfe. Doch Langzeitstudien fehlen, ebenso Untersuchungen zur möglichen Übertragung auf andere Menschen, obwohl das Risiko bei dieser Art der mRNA-Technologie noch höher sei. Laut Karl Jablonowski, Chefwissenschaftler der Organisation Children's Health Defense, ist es, Zitat, unverantwortlich, dass die Europäische Kommission diese Produkte in der Nähe einer Person zulässt, die schwanger werden könnte. Auch der Kardiologe Peter McCullough warnte vor einem fatalen Entwicklungsfehler der Geninjektionen. Der Körper greife letztlich seine eigenen Zellen an, was zu schweren Impfschäden führe. Sein Fazit, so wörtlich, den Impfstoffen ein eigenes Leben zu geben, mit der Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren, ist unmenschlich, rücksichtslos und sollte von vornherein als gefährlich und potenziell tödlich für den Empfänger gekennzeichnet werden. In Sofia endete ein Protest gegen den geplanten Euro-Beitritt Bulgariens am Wochenende in massiver Polizeigewalt. Tausende Demonstranten der Partei Vasras Dane, Wiedergeburt zu Deutsch, versammelten sich vor der bulgarischen Nationalbank, um die nationale Währung Lev zu verteidigen. Dabei verbrannten sie Puppen, die führende EU-Politiker darstellen sollten. Die Polizei ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Protestierenden vor, darunter auch Abgeordnete. Mehrere Teilnehmer wurden verletzt, einige festgenommen. Der Protest richtet sich gegen die Missachtung einer Petition mit über 604.000 Unterschriften für ein Referendum über die Währungsumstellung durch das Parlament. Kritiker werfen der Regierung Repressionen und den Bruch demokratischer Grundsätze vor. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte dagegen die Demonstranten und sprach von, so wörtlich, unerhörten Szenen in Sofia. Die Energiekosten in Deutschland steigen weiter. Wie massiv, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz möchte anscheinend noch vor dem Zusammentritt des neuen Bundestages eine Reform der Schuldenbremse beschließen. Bei einer Pressekonferenz seiner Partei bedauerte er, dass nun AfD und die Linke zusammen eine Sperrminorität im Parlament hätten. Er sagte wörtlich, dann hätten wir keine Mehrheiten mehr, um das Grundgesetz zu ändern. Anschließend wies er darauf hin, dass der alte Bundestag noch bis zum 24.03. im Amt sei. Die ARD hat in einem TikTok-Video behauptet, in Deutschland gäbe es über 40.000 sogenannte gewaltorientierte Rechtsextremisten. Diese Zahl wird in einem Clip des Kanals ARD Kinder und Familie genannt. Von dieser Zahl geht allerdings nicht einmal der Verfassungsschutz aus. Selbst der von der ARD zitierte Bericht spricht von etwa 14.500 Personen. Der öffentliche Rundfunk hat die Zahl also beinahe verdreifacht. Auch beim Verfassungsschutz ist nicht klar, nach welchen Kriterien der Begriff definiert wird. Die Europäische Union zieht ein Milliardenpaket zur Unterstützung der Ukraine vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in Kiew an, bereits im März weitere 3,5 Milliarden Euro an den Karpatenstaat zu überweisen. Das Geld soll sowohl für die Wiederherstellung der Energieinfrastruktur als auch zu Verteidigungszwecken ausgegeben werden. Der Betrag soll aus den Zinserträgen von eingefrorenen russischen Vermögen finanziert werden. BRD-Haushalte zahlen drei Jahre nach dem Abbruch der Lieferbeziehung zu Russland im Schnitt 31% mehr für Energie als noch 2021. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox. Danach muss ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt aktuell 5.407 Euro im Jahr für Energie aufbringen. Im Jahr 2021 waren es noch 4.121 Euro. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Unterstützung für eine Friedenslösung in der Ukraine angeboten. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Außerdem habe Xi Jinping sich positiv über den neu aufgenommenen Dialog zwischen Moskau und den USA geäußert.
Ohne Pass und ohne Ticket gelang es kürzlich einem Afghanen, von Wien nach China zu reisen, unter Umgehung sämtlicher Kontrollen. Die Crew wurde erst während des Fluges auf den blinden Passagier aufmerksam, der sich zunächst in der Bordtoilette versteckt hatte. Am Reiseziel angekommen, wurde er von chinesischen Behörden empfangen und umgehend wieder nach Wien zurückgeschickt. Doch vielleicht findet seine Tat ja Nachahmer, die dann nur noch den richtigen Flug zur korrekten Destination erwischen müssten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.